NDR Info. Echo des Tages.
Einen schönen guten Abend. Das Echo des Tages heute mit Andreas Sperling und mit diesen Themen. Dreimal geht es um Präsidenten. Zum einen Trump im Visier, jetzt gerät auch der US-Präsident persönlich in der Russland-Affäre unter Druck. Dann Putins Sprechstunde, Menschen in Russland klagen dem Präsidenten ihr Leid. Und Zoff im Schloss Bellevue, Bundespräsident Steinmeier hat Ärger mit dem Personalrat. Das und mehr hier im Echo des Tages bis 19 Uhr. In den USA sprechen die Medien von einer dramatischen Wende. Denn in den Untersuchungen zur sogenannten Russland-Affäre gerät jetzt auch der Präsident selbst ins Visier der Ermittler. Wie die Washington Post berichtet, geht Sonderermittler Mueller der Frage nach, ob Trump sich der Behinderung der Justiz schuldig gemacht hat. Der Fall bekommt dadurch eine neue Dimension. Aus Washington dazu Martin Ganselmeier.
Weder US-Präsident Donald Trump noch sein Anwalt dementierten den Bericht der Washington Post. Stattdessen bezeichnete es Trumps Anwalt als skandalös, unentschuldbar und illegal, dass die Information an die Presse durchgestochen wurde. Trump selbst twitterte am frühen Morgen: Sie haben die Russland-Geschichte über angebliche Absprachen erfunden, null Beweise gefunden und jetzt versuchen sie es mit Behinderung der Justiz. Nett. Und kurze Zeit später fügte Trump hinzu: Sie erleben die allergrößte Hexenjagd in der politischen Geschichte Amerikas. Noch in der vergangenen Woche, nach der Anhörung des von ihm gefeuerten FBI-Chefs James Comey, hatte Trump erklärt, er fühle sich total und vollständig bestätigt. Endlich habe Comey auch öffentlich erklärt, dass nicht gegen ihn persönlich ermittelt wird. Auch in einem NBC-Interview hatte Trump betont: Ich weiß, dass nicht gegen mich persönlich ermittelt wird. Ich rede nicht vom Wahlkampfteam, sondern von mir persönlich.
I know that I'm not under investigation. Me, personally. I'm not talking about campaigns, I'm not talking about anything else. I'm not under investigation.
Damit ist es nun vorbei. In mehreren US-Medien wird berichtet, dass Sonderermittler Robert Mueller schon in den nächsten Tagen Geheimdienstkoordinator Dan Coats und NSA-Direktor Michael Rogers befragen wird. Beide soll Trump aufgefordert haben, auf FBI-Chef Comey einzuwirken, damit dieser öffentlich klarstelle, dass in Sachen Russland-Connection nicht gegen den Präsidenten persönlich ermittelt werde. Die Geheimdienstchefs sollen dies abgelehnt haben. Als Coats und Rogers vergangene Woche in einer Senatsanhörung darauf angesprochen wurden, lehnten sie eine Stellungnahme ab, mit dem Hinweis, dazu könnten sie in einer öffentlichen Sitzung nicht Stellung nehmen. Trump schadete sich bereits, als er im NBC-Interview offen gestand, er habe FBI-Chef Comey wegen der Russland-Ermittlungen gefeuert. Als ich mich entschloss, es zu tun, habe ich mir gesagt, dieses Russland-Ding mit Trump und Russland, das ist doch eine erfundene Geschichte. Die für Trump tragische Ironie: Bis zur Entlassung Comeys wurde tatsächlich nicht gegen ihn persönlich ermittelt. Erst der vermeintliche Befreiungsschlag, das Feuern des für ihn lästigen FBI-Chefs, führte nun offensichtlich dazu, dass gegen ihn wegen Justizbehinderung ermittelt wird. Jenes Vergehen also, das Voraussetzung eines Amtsenthebungsverfahrens ist und schon Präsident Nixon zum Verhängnis wurde. Soweit aber sei man noch lange nicht, warnte Rechtsexperte Paul Callen auf CNN. Mullers Ermittlungen könnten zum Ergebnis kommen, dass der in Regierungsangelegenheiten unerfahrene Trump zwar gegen Regeln verstoßen habe, dabei jedoch ohne kriminelle Absicht vorging. Und um ein Amtsenthebungsverfahren einzuleiten, müsste eine Mehrheit im Repräsentantenhaus dafür stimmen. Was sind die Chancen, dass ein republikanischer Kongress dafür stimmt, den republikanischen Präsidenten des Amtes zu entheben? Null. Trump sollte einfach seine Arbeit machen und Mueller vergessen.
Work and forget about Mueller.
Leichter gesagt als getan. Die Untersuchungen des Sonderermittlers werden den Präsidenten viel Zeit und Kraft kosten und weiterhin wie eine dunkle Wolke über dem Weißen Haus schweben. Hätte Trump geschwiegen und sich zurückhaltender verhalten, hätte er sich manchen Ärger ersparen können.
Soweit Martin Ganselmeier aus Washington. Und dann hat der US-Senat ja heute auch noch neue Sanktionen gegen Russland beschlossen und gebilligt. Das alles, die Russland-Affäre, das Verhältnis zu den USA, das ist heute auch in Russland zur Sprache gekommen. Präsident Putin hat sich in Moskau den Fragen des Volkes gestellt. Einmal im Jahr tut er das, da beantwortet er in Fernsehen und Radio Fragen von Bürgerinnen und Bürgern. Die meisten Menschen interessieren sich allerdings nicht für internationale Beziehungen und Konflikte. Sie konfrontieren den Präsidenten mit ihren unmittelbaren Sorgen, Nöten und Problemen. Sabine Stöhr aus Moskau über die Sprechstunde des Präsidenten und dessen Botschaft an das Volk.
Die Wirtschaftskrise ist zu Ende, beginnt der russische Präsident seine traditionelle Bürgersprechstunde in diesem Jahr. Der Verkauf von Autos boome, die Inflation sei deutlich gesunken, der Export steige. Wann aber käme das alles bei den Menschen im Land an, ist eine gestellte Frage. Die Fragen werden per Video oder sozialen Netzwerken formuliert, wie auch die über eine Müllkippe unweit von Moskau. Der Abfallberg brennt immer wieder, das müssen wir täglich einatmen. Wir leiden unter Übelkeit und Kopfschmerzen. Unsere letzte Hoffnung ist diese Möglichkeit, uns bei Ihnen zu beschweren, sagt eine verzweifelte Mutter in ihrer live gestellten Videofrage. Anderen geht es um nicht gezahlte Löhne, katastrophale sanitäre Bedingungen in ihren Wohnungen oder schlechte medizinische Versorgung. Wladimir Putin kann die Probleme nicht von der Hand weisen, hat aber auf alle eine ausführlich erklärende Antwort. Der Schlusssatz dann häufig: Wir werden an einer Lösung arbeiten. Die Menschen bedanken sich und die Moderatoren leiten zum nächsten Thema über. Zum Beispiel die Beziehungen zu den Vereinigten Staaten. Die haben gestern neue Sanktionen gegen Russland verhängt, als Reaktion darauf, dass sich Moskau in die US-Präsidentschaftswahl 2016 eingemischt haben soll. Wladimir Putin erklärt dazu aber, die Sanktionen kämen aus dem Nichts. Und nachdem ein amerikanischer Anhänger Putins aus Arizona eine Live-Videofrage zu den Beziehungen beider Länder stellen dürfte, ergänzt er:
Wir halten Amerika nicht für einen Feind. Wir wissen ja aus der Geschichte, dass wir zusammengehalten haben, als es uns schlecht ging. In zwei Weltkriegen waren wir Verbündete. Dass sich jetzt in den Vereinigten Staaten eine Russophobie entwickelt hat, das sehen wir. Wir sind aber überzeugt, dass das ein Resultat des innenpolitischen Kampfes dort ist, der sich zuspitzt. Die Hysterie in den Massenmedien wirkt leider auch auf das Denken der Menschen.
Die Zusammenarbeit beider Staaten beziehe sich vor allem auf den Kampf gegen die Armut in der Welt, aus der Terrorismus und Radikalismus entstehe. Und es gehe auch um die Massenvernichtungswaffen und dass sie nicht verbreitet werden. Weiter:
Wir hoffen sehr auf eine konstruktive Rolle der Vereinigten Staaten bei der Beilegung des Konfliktes in der Ostukraine. Speziell auf eine konstruktive Rolle.
Russland jedenfalls sei zur konstruktiven Zusammenarbeit bereit, sagte Putin. Die Sprechstunde direkter Draht dauerte gut 4 Stunden. Am Schluss sah der Präsident dann doch angestrengt aus. Schließlich wird er nochmal auf die jüngsten Proteste von Kreml-Kritiker Nawalny angesprochen. Die seien in Ordnung, sagt er.
Demonstrationen sollen aber im Rahmen des Gesetzes stattfinden. Diejenigen, die das Gesetz verletzen, müssen sich dafür verantworten. Anders verhält es sich, wenn man Aktionen als Mittel zur Provokation und zur Selbstdarstellung nutzt. Das begrüße ich gar nicht.
Damit spielt der Präsident darauf an, dass Alexei Nawalny die Proteste im letzten Moment ins Zentrum von Moskau verlegt hat. Ungenehmigt. Es heißt, der russische Staatschef habe heute auf 70 Fragen geantwortet. Auf eine aber nicht, ob der 64-Jährige im kommenden Jahr nochmal bei der Präsidentschaftswahl antritt.
Der direkte Draht zum Präsidenten. Was läuft schief in der russischen Gesellschaft? Dazu gab es heute interessante Einblicke. Hermann Krause kommentiert.
Die Fragen sind sicherlich vorher ausgesucht, die Live-Schalten in die einzelnen Regionen Russlands natürlich vorgeplant, vieles ist abgesprochen. Dennoch zeigt diese Sprechstunde des Präsidenten, wie es in Russland wirklich aussieht. Da meldet sich eine Behinderte aus Oryol, die dem Präsidenten schildert, dass sie seit geraumer Zeit keine Medikamente mehr bekommt. Die zuständige Behörde hat den Zuschuss gestrichen. Oder eine junge Mutter, deren Haus beim letzten großen Brand in der Nähe des Baikalsees vernichtet wurde, schildert, wie sie mit ihrem Kind hilflos von einem Amt zum nächsten verwiesen wird. Die staatlich zugesagte Hilfe wird ihr verweigert. Wie auch in den letzten Jahren, den heißen Draht gibt es nun seit 2011, verspricht Putin Abhilfe. Der Präsident kümmert sich persönlich. Dann funktioniert es plötzlich. Deshalb ist diese Sendung so beliebt. Deshalb melden sich an die 2 Millionen Russen, damit der Zar ihnen persönlich hilft. Eigentlich ein Armutszeugnis. Gleich zu Beginn bündelte die Moderatorin, ob bewusst oder unbewusst, die erschreckendsten Zahlen. Eine Krankenschwester verdient in Russland 7.000 Rubel, weniger als 100 Euro, ein Feuerwehrmann umgerechnet 80 Euro und ein Postbote, das glaubte selbst Putin dann nicht, gerade mal 50 Euro im Monat. Was ist aus dem größten Flächenstaat der Erde mit seinen gigantischen Rohstoffvorkommen geworden? Ein Armenhaus? Mit den geringen Renten und den niedrigen Einkommen jedenfalls kann Putin sich nicht brüsten. Was bleibt also? Geschaltet wurde in einen Militärhafen nach St. Petersburg. Dort entsteht der größte atomgetriebene Eisbrecher der Welt. Denn, so erklärte es Putin, der Nordpol sei strategisch für Russland wichtig. Amerikanische U-Boote würden bei Norwegen gesichtet. Diese könnten innerhalb kürzester Zeit Moskau mit ihren Raketen treffen. Also musste er reagieren. Das Militär wurde zusammen mit den Geheimdiensten in seiner Amtszeit gehätschelt und finanziell bevorzugt. Russland ist zu einer ernstzunehmenden Militärmacht aufgerüstet worden. Die Annexion der Krim, der Krieg in Syrien und in der Ostukraine, dies verschlingt Unsummen, die der russische Haushalt bei dem fallenden Ölpreis nicht mehr bereithält. Der Patriotismus, Putins Rezept gegen die Krise, verliert immer mehr an Zugkraft. Hinzu kommt, dass gerade in der Zeit knappen Geldes Minister, Abgeordnete oder Gouverneure ihren Anteil verstärkt abzweigen. Russland liegt, was die Korruption betrifft, im Index auf Platz 132 hinter Nepal und Paraguay. Proteste dagegen, besonders getragen von jungen Leuten, wurden in den letzten Wochen niedergeprügelt. Aber gerade diese Sendung, der direkte Draht mit dem Präsidenten, zeigt, dass nicht das Verhältnis zu den USA oder zu Europa das größte Problem des Landes ist, sondern der arrogante Umgang des Staates mit seinen Bürgern. 17 Jahre ist Putin nun als Präsident und Ministerpräsident an der Macht. Verbessert hat sich da wenig. Die Bilanz, und das zeigten die vielen Klagen der Bürger aus den unterschiedlichen Teilen des Landes, ist bei aller Sympathie für Russland eher deprimierend.
Ein Kommentar von Hermann Krause im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Vor dem Treffen der Euro-Finanzminister hat Griechenlands Präsident ein ernstes Wort an den deutschen Minister Schäuble gerichtet. Dieser solle sich Schuldenerleichterungen für Griechenland nicht weiter in den Weg stellen. Das sei einer europäischen Persönlichkeit nicht würdig. Seit heute Nachmittag sitzen in Luxemburg die Euro-Finanzminister zusammen und sie wollen versuchen, den Griechenland-Streit beizulegen und weitere Hilfsgelder zu bewilligen. Sabine Hackländer berichtet und sie schildert auch, wie Wolfgang Schäuble nun die Griechen in die Pflicht nimmt.
Für Bundesfinanzminister Schäuble ist das Treffen so etwas wie eine Wiederholung der Beratungen von vor 3 Wochen. Bereits da wäre eine Einigung im Streit um das griechische Hilfsprogramm möglich gewesen, so Schäuble. Aber da hätten die Griechen eben noch Bedenkzeit gebraucht. Das sei heute offensichtlich anders.
Die Stimmen aus Griechenland mehren sich ja, die dafür plädieren, dass sich alle an die gegebenen Vereinbarungen halten. An Deutschland hat es noch nie gefehlt. Wenn sich die Griechen auch an die Vereinbarungen halten, dann werden wir in Zukunft viel Zeit sparen.
Das, was Schäuble so fest vereinbart sieht, ist der richtige Zeitpunkt für eine Debatte über Schuldenerleichterungen. Während Griechenland ebenso wie der Internationale Währungsfonds die Zeit dafür bereits jetzt gekommen sieht, will Schäuble wie der Rest der Eurogruppe erst nach Ende des Hilfsprogramms, also ab August 2018, darüber verhandeln. So sei es vor gut einem Jahr vereinbart worden, meint Schäuble. Die Lösung des Dilemmas lieferte nun der Internationale Währungsfonds. IWF-Chefin Lagarde ist demnach grundsätzlich bereit, bereits jetzt am Hilfsprogramm teilzunehmen bzw. ein eigenes Programm für Griechenland aufzulegen. Bezahlen will sie allerdings erst im nächsten Jahr und dann auch nur, wenn zweifelsfrei feststeht, dass Griechenland seine Schulden auch zurückzahlen können wird. Dies entweder, weil das Land dann tatsächlich auf eigenen Beinen steht oder aber mit Hilfe von Schuldenerleichterungen. Dass sowohl der IWF als auch die europäischen Geldgeber damit einverstanden sind, verwundert nicht. Schwierig sei das Ganze wohl vor allem für Griechenland, bemerkte Österreichs Finanzminister Georg Schelling zu Beginn des Treffens.
Dass es eigentlich nicht besonders fair ist, dass man immer weitere Maßnahmen verlangt, dann werden die Maßnahmen realisiert und dann ist man damit nicht zufrieden. Irgendwann muss ein Punkt sein, wo man sagt, es ist erledigt oder nicht.
Dennoch rechnet man am Ende eines möglicherweise langen Abends mit der Zustimmung des griechischen Finanzministers, auch weil die Zeit drängt, denn nur mit der nun angestrebten Lösung wollen die Finanzminister auch die dringend benötigte nächste Hilfstranche in Höhe von 7 bis 8 Milliarden Euro für Griechenland bewilligen. Bevor es abschließend dazu kommen kann, wird insbesondere Bundesfinanzminister Schäuble allerdings noch eine weitere, nicht ganz ungefährliche Klippe umschiffen müssen. Die Frage, ob der Bundestag einer solchen Lösung auch zustimmen können wird. Noch sieht Schäuble dies gelassen.
Wir werden bei einer möglichen Einigung dann das Ergebnis dem Haushaltsausschuss zur Kenntnis nehmen und wir werden dann eine Empfehlung abgeben. Und wenn der Haushaltsausschuss der Empfehlung folgt, dann können wir dann auch der Auszahlung zustimmen. Wenn der Haushaltsausschuss anderer Meinung ist, dass es eine wesentliche Änderung des Programmes sein sollte, wir glauben das nicht, dann müssten wir das Plenum des Bundestages mit einem neuen Mandat befassen.
Sollte der Bundestag allerdings tatsächlich für ein solches neues Mandat plädieren, geriete der Zeitplan für die Auszahlung der nächsten Hilfstranche wohl ins Wanken. Dann wäre die nächste Krise in Griechenland vorprogrammiert.
Sabine Hackländer aus Luxemburg. Nach der Unterhauswahl in Großbritannien, nach den deutlichen Verlusten für die Konservativen, da war erstmal unklar, wie es um den Zeitplan für die Brexit-Verhandlungen steht. Jetzt gibt es Klarheit, die Verhandlungen über den Austritt der Briten aus der EU beginnen wie geplant am Montag, ob es nun um einen harten oder einen weichen Brexit geht. Kai Küstner informiert.
Tagelang hatten Unterhändler in Brüssel zu Vorgesprächen zusammengesessen und auch um zu ermitteln, ob der kommende Montag als Startdatum sich würde halten lassen. Nun steht fest, er kann. Einen einzigen Satz enthält die offizielle Presseerklärung, die die britische und die EU-Seite gemeinsam herausgaben. Michel Barnier, Chefverhandler für die EU-Kommission, und David Davis, Minister für den Ausstieg aus der Europäischen Union, haben sich darauf geeinigt, die Artikel 50-Verhandlungen am Montag, den 19. Juni, zu beginnen. So lautet der Satz. Damit ist nun also klar, dass es trotz der schwierigen Regierungsbildung nach den Wahlen in Großbritannien schon in wenigen Tagen losgehen soll mit den Gesprächen. Im Unklaren ist man sich von EU-Seite allerdings darüber, mit welcher Verhandlungsposition die Briten am Verhandlungstisch Platz nehmen werden. Ob sie nach wie vor einen harten Brexit anstreben, wie von Premierministerin May angekündigt, oder doch eine weichere Variante, die als wirtschaftsfreundlicher gilt. Fest steht, dass die Gespräche durchaus hart werden dürften, und zwar von Anfang an. Die EU will gleich zu Beginn unter anderem über die sogenannte Austrittsrechnung sprechen, die London aus EU-Sicht zu begleichen hat. Auf 60 bis 100 Milliarden Euro könnte die sich belaufen, wurde bereits spekuliert. Und auch die von EU-Seite festgelegte Zeitabfolge der Gespräche könnte für Ärger sorgen. Die Briten wollen, eben weil die Zeit so knapp ist, gerne von Beginn an und parallel zu den Austrittsbedingungen auch schon über ein künftiges Handelsabkommen reden, was man in Brüssel ablehnt.
Nach dem Hochhausbrand in London steigt die Zahl der Opfer. Die britischen Behörden sprechen jetzt von 17 Toten. Und mehr macht sich die Erkenntnis breit, dass das verheerende Feuer wohl mit den Renovierungsarbeiten an dem Haus zusammenhängt. Während Premierministerin May eine umfassende Aufklärung verspricht, beginnt nicht nur in London und Großbritannien eine Diskussion über Fassadendämmung und die Brandgefahr an Gebäuden. Aus London berichtet Silvia Tix.
Theresa May war angezogen wie für eine Beerdigung. Im schwarz-grauen Kostüm mit dunklem Mantel besuchte sie am Mittag den Schauplatz der Feuertragödie. Ein Foto zeigt die Premierministerin im Gespräch mit Feuerwehrleuten. Mit Medienvertretern reden wollte sie am Fuße des Grenfell Tower nicht. Erst später gab May der BBC ein Interview, sichtlich beeindruckt von dem, was sie zuvor gesehen hatte.
But right now people want answers. And it's absolutely right.
Die Leute wollen jetzt antworten, vollkommen zu Recht. Deshalb habe ich eine gründliche Untersuchung dieses Desasters angeordnet. Wir müssen wissen, was passiert ist. Das sind wir all jenen schuldig, die ihre Liebsten oder ihre Wohnung verloren haben. Unweit entfernt von der Brandruine haben Nachbarn und Freiwillige inzwischen große Stehwände aufgebaut, mit weißem Papier bezogen, für Trauerbotschaften. Unzählige Menschen haben dort bereits unterschrieben. Neben vielen gefühlvollen Grüßen stehen dort auch Botschaften der Wut. Sperrt diejenigen ins Gefängnis, die dafür verantwortlich sind, hat jemand an die improvisierte Wand geschrieben. In der Tat müssen wir jetzt viele Fragen stellen, sagt Oppositionsführer Jeremy Corbyn, heute ebenfalls zu Besuch am Grenfell Tower.
Questions on the sprinkler system. Questions.
Fragen nach dem Sprinklersystem, den Feuerschneisen, warum die Verkleidung gebrannt hat, Fragen nach der Sicherheit.
Questions on the safety.
Corbyns Labour-Partei versucht, politischen Druck auf die Regierung auszuüben, wegen möglicher Nachlässigkeit in der Umsetzung neuer Brandschutzempfehlungen. Dabei werden diejenigen, die sich akut um Aufklärung bemühen, nicht müde zu sagen, wir wissen noch nicht, woran es gelegen hat. Stuart Cundy von der Londoner Metropolitan Police. Wir kennen die Brandursache noch nicht, wir untersuchen sie. Es gibt keinerlei Hinweise auf einen Terroranschlag. Immerhin kein Terror, aber danach fragen auch nur noch Journalisten. Anwohner und Nachbarn des Grenfell Tower sehen Schlamperei am Werk, mangelhafte Aufsicht durch die Hausverwaltung und Vernachlässigung, weil die Mieterschaft des Hochhauses eher zu den Armen zählt. Beweisen lässt sich davon nichts. Die Brandschutzexperten der Londoner Feuerwehr aber suchen nach Hinweisen, sammeln bereits Zeugenaussagen und sie setzen inzwischen Spürhunde ein. Londons Vize-Feuerwehrchefin Jane Philpott erklärt, warum. Die Hunde sind schneller als wir und sie decken ein größeres Gelände ab. Sie suchen vor allem nach Opfern. Die stellvertretende Feuerwehrchefin zögert am Ende beim Wort Opfer. Aber Police Commissioner Cundy hatte zuvor schon gesagt, Wir glauben, die Zahl der Toten wird leider weiter steigen.
We do believe that that number will sadly increase.
London, einen Tag nach dem verheerenden Brand in einem Hochhaus. Silvia Tix berichtete. Das Echo des Tages um 18.50 Uhr. Eigentlich gilt Bundespräsident Steinmeier als sehr umgänglicher Mensch. Seinerzeit als Außenminister war er bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Ministerium sehr beliebt. Doch jetzt gibt es anscheinend schlechte Stimmung im Bundespräsidialamt. Wie zu hören ist, hat der Personalrat seinen Rücktritt erklärt. Er kritisierte eigenmächtige Entscheidungen der führenden Mitarbeiter des Präsidenten. Die Leitung des Hauses kann das nicht nachvollziehen, wie Dagmar Pepping aus Berlin berichtet.
89 Tage ist Frank-Walter Steinmeier mittlerweile im Amt. Nun hat der Hausherr von Schloss Bellevue Ärger mit der Personalvertretung. Ja, so bestätigt eine Sprecherin des Bundespräsidenten, der Personalrat des Bundespräsidialamtes habe per Mehrheit seinen Rücktritt beschlossen. Der Personalrat müsse seine Entscheidung nicht begründen und habe das auch nicht getan, so die Sprecherin weiter. Nach Angaben der Berliner Zeitung ist vom Ende der vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen dem Personalrat und der Leitung des Bundespräsidialamtes die Rede. Offenbar fühlten sich die Mitarbeitervertreter von Steinmeiers Amtsleiter Stefan Steinlein, einem langjährigen Vertrauten des Bundespräsidenten, nicht ausreichend in Entscheidungen eingebunden. Das betreffe zum einen eine Welle von neu besetzten Stellen sowie den Facebook-Auftritt des Bundespräsidenten. Konkrete Quellen nennt die Zeitung in ihrem Bericht allerdings nicht. Das Bundespräsidialamt weist die Darstellung als nicht nachvollziehbar zurück. Im Zuge des Amtswechsels habe es intensive und gute Gespräche zwischen der neuen Amtsleitung und dem Personalrat gegeben, so eine Sprecherin. Das betreffe auch die Einführung von Facebook. Zu diesem Thema habe es auf Anregung des Personalrates eine gut besuchte Informationsveranstaltung für das gesamte Amt gegeben. Wegen der Gespräche mit dem Personalrat sei der Start der Facebook-Seite zweimal verschoben worden, bevor sie am Montag online ging, hieß es zudem aus dem Amt. Konflikte mit dem Personalrat hat es im Bundespräsidialamt bereits früher gegeben, zuletzt unter Steinmeiers Vorgänger Joachim Gauck.
Dagmar Pepping berichtete. Der Vorwurf lautet gefährliche Körperverletzung. Ein 28-jähriger Mann steht deshalb von heute an in Berlin vor Gericht. Und sein Fall hat bundesweit für Schlagzeilen gesorgt und er hat viele Menschen fassungslos gemacht. Der Angeklagte soll im Oktober des vergangenen Jahres in einem U-Bahnhof in Berlin-Neukölln eine Passantin brutal die Treppe heruntergestoßen haben. Vom Prozessauftakt heute in Berlin berichtet Ulf Morling.
In einem Panzerglaskäfig sitzt der Angeklagte mit einer Dolmetscherin, vor ihm seine beiden Verteidiger und vor Beginn des Prozesses 8 Kamerateams und ein halbes Dutzend Fotografen. Der 28-jährige Bulgare wirkt abwesend und irritiert. Auf seinem Kopf eine lange Narbe, die Haare wohl nicht mehr richtig wachsen lässt. Der Angeklagte soll eine Frau schwer verletzt haben. Er soll sie voller Wucht in den Rücken getreten haben auf einer Treppe im Neuköllner U-Bahnhof Hermannstraße. Gerichtssprecherin Lisa Jani zu den Tatvorwürfen.
Er soll im Oktober vergangenen Jahres auf dem U-Bahnhof Hermannstraße einer ihm völlig unbekannten Frau wuchtig in den Rücken getreten haben und diese dadurch zu Fall gebracht haben. Die Geschädigte ist laut Anklage die Treppe hinuntergefallen und hat sich verletzt. Soweit ich weiß, soll sie sich eine Kopfplatzwunde und einen Armbruch bei dem Sturz zugezogen haben. Bei den beiden anderen Taten, die sollen 2 Wochen vorher geschehen sein, da soll sich der Angeklagte im öffentlichen Raum vor Frauen entblößt haben und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben.
Eine Überwachungskamera der Berliner Verkehrsbetriebe hielt die Tat beweissicher fest. Doch der Angeklagte und 3 ihn damals begleitende junge Männer konnten nicht identifiziert werden. Erst Wochen später war mit dem Tatvideo nach dem Angeklagten öffentlich gefahndet worden. Verhaftet werden konnte er schließlich in Berlin knapp 2 Monate nach dem brutalen Tritt im U-Bahnhof. Am zentralen Omnibusbahnhof saß er in einem Bus, der gerade aus Frankreich kam. Zum Prozessauftakt heute sprachen nur die Verteidiger für den Angeklagten. Sie stellten einen Befangenheitsantrag gegen eine Chefin. Sie soll sich in einem Leserbrief abfällig über straffällig gewordene jugendliche Migranten geäußert haben. Die politisch Verantwortlichen täten nicht genug gegen diese Straftäter aus Angst vor den Clans, aus denen die Täter entstammten. Bis zum nächsten Prozesstag am Dienstag soll nun entschieden werden, wie es weitergeht im Prozess, auch ob es eventuell ein Geständnis des Angeklagten geben wird. Gerichtssprecherin Jani.
Im Ermittlungsverfahren soll sich der Angeklagte hinsichtlich der gefährlichen Körperverletzung geständig gezeigt haben. Allerdings ist das mit Vorsicht zu handhaben. Es spielt hier auch die Frage der Schuldfähigkeit des Angeklagten eine Rolle. Es ist ein psychiatrischer Sachverständiger hinzugezogen worden, dessen Gutachten mir noch nicht bekannt ist. Diese Dieses Gutachten wird aber auch eine Rolle spielen.
Sollte der Prozess platzen wegen einer möglichen Befangenheit der Chefin, muss er nach kurzer Zeit neu beginnen.
Bei einem Familiendrama sind in Thüringen zwei Jungen im Alter von 1 und 4 Jahren getötet worden. Ein 3-Jähriger wurde schwer verletzt, schwebt aber nicht mehr in Lebensgefahr. Als mutmaßlicher Täter wurde der Familienvater festgenommen. Tatort ist die Gemeinde Altenfeld im Thüringer Wald. Von dort berichtet Bert Weber.
Es ist eine schlimme Tragödie, die selbst Hartgesottenen die Tränen in die Augen treibt. Polizeisprecherin Karin Köhler schildert das, was die Polizei bisher weiß.
Heute auf morgen wurde die Polizei informiert von der Mutter der hier im Haus wohnenden Familie, dass sie ihre 3 Kinder mit schweren Verletzungen in der Wohnung vorgefunden hat.
Schnell war eine ganze Armada an Notärzten und Rettungsdiensten vor Ort. Ein Hubschrauber landete unweit vom Geschehen auf einer Wiese. Doch in 2 Fällen kamen die Retter zu spät.
2 der Kinder, das älteste und das jüngste, sind inzwischen aufgrund von Stichverletzungen verstorben. Das 3. Kind, das mittlere, ist mit schweren Verletzungen mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen worden.
Der 27-jährige Familienvater befand sich im Haus. Er hatte sich selbst verletzt. Er wurde vorläufig festgenommen, kam ins Krankenhaus und wird von der Polizei bewacht. Wie es zu dieser Tragödie kam, ist noch unklar.
Zu den Hintergründen können wir momentan noch nichts sagen. Das ist Gegenstand unserer Ermittlungen hierzu, wie es zu diesem Unglück kommen konnte.
Die Menschen im 900-Seelen-Ort Altenfeld sind entsetzt und fassungslos. Einige versammelten sich an den Absperrbändern der Polizei, diskutierten, manche weinten.
Wenn sie wo was bringen und jetzt ist es hier so nah bei uns, gell, das macht einen. Geht einem dort Magenbein, wenn man selber Kinder hat, ein Enkelchen.
Eine Mutter sagte, sie habe den 4-jährigen Jungen erst gestern noch gesehen. Er habe mit ihrem Kind gespielt. Andere Bewohner berichteten, der Vater sei gegen die Frau gewalttätig geworden, zuletzt erst an diesem Montag.
Ja, da war, hat er sich schon mal abends, ging da schon mal Polizei um den Krankenwagen.
Hat er sie vermöbelt.
Nächste Woche sollte in Altenfeld Ortsjubiläum gefeiert werden. Der Bürgermeister hat die Feier heute abgesagt.
Die Gemeinde Tankstedt in Schleswig-Holstein im Kreis Stormarn macht gerade Schlagzeilen. Es ist der 4. Ort in Deutschland, der eine Steuer auf Pferde erhebt. Die Gemeindevertretung hat das gestern beschlossen. 150 Euro pro Pferd und Jahr sollen die Stadtkasse füllen. Der Widerstand im Vorfeld war groß und auch der Protest nach der Entscheidung ist erheblich. Marie Meyer über Tankstedts Pferdesteuer und den Aufschrei der Gegner.
Große Enttäuschung bei den Pferdebesitzern der Gemeinde. Sie haben kein Verständnis für die Entscheidung der Gemeindevertretung. Reiter und Eigentümer von Reiterhöfen haben inzwischen Anwälte in Hamburg beauftragt, um gerichtlich gegen die Steuer vorzugehen. Vorbereitet wird ein Normenkontrollverfahren vor dem Oberverwaltungsgericht in Schleswig. Tankstedts Bürgermeister Norman Hübener, der sich bei der Abstimmung enthalten hat, hält eine gerichtliche Entscheidung für sinnvoll.
Ich glaube aber auch, dass das der richtige Weg ist, um eine endgültige Klärung auch zu bekommen, weil wir hätten auch als Gemeinde so lange prüfen können. Es wäre immer wieder angezweifelt worden, es wäre immer wieder dazu gekommen, dass Leute es nicht akzeptieren. Und ich denke mal, nur das wird leider der Weg sein, der eine endgültige Entscheidung über die Rechtmäßigkeit fällen wird.
Die Chancen für einen Erfolg der Gegner vor Gericht sind ungewiss. In Hessen, wo in 3 Gemeinden eine Pferdesteuer eingeführt wurde, hatte das Bundesverfassungsgericht die Abgabe für rechtens erklärt. Doch auch Vereine und Verbände wollen die Pferdesteuer nicht einfach so hinnehmen. Unter anderem Kirsten Larsson vom Aktionsbündnis Pro Pferd.
Wir haben bereits gehört, dass viele Reiter abwandern werden, was wir natürlich eigentlich nicht hoffen, weil es die örtlichen Reitvereine hier und die Stallbetreiber hier wirklich auch existenziell trifft. Aber wir können es natürlich nachvollziehen, ganz eindeutig, weil es gibt viele Reiter, die haben keine 150 Euro mehr im Über. Dann müssen wir halt schauen. Auch da wird es dann Beratung geben mit den Verbänden, wie eventuell weiter vorgegangen werden kann.
Dieter Medow, Vorsitzender vom Pferdesportverband Schleswig-Holstein, setzt unterdessen auf die Landespolitik. CDU, Grüne und FDP hatten angekündigt, gesetzlich dafür zu sorgen, dass Sportarten wie eben das Reiten nicht mehr besteuert werden dürfen. Dieter Medow befürchtet verheerende Auswirkungen für den Pferdesport in Tankstedt.
Also die Kosten für den Sport würden sich natürlich noch mal erhöhen, weil die Betriebe das auf die Reiter umlegen würden. Das wäre das eine. Und das andere, dieser Pferdetourismus, den man befürchtet, dass die Pferde von hier nach einer anderen Kommune sind, ändert ja das Problem nicht.
Die Gemeinde Tankstedt hofft durch die Pferdesteuer auf Mehreinnahmen von 100.000 Euro im Jahr. Tankstedt ist momentan mit mehr als 3 Millionen Euro verschuldet.
Marie Meyer über die Pferdesteuer in Tankstedt. Damit endet das Echo des Tages von NDR Info und WDR 5 heute am Fronleichnamstag. Für einige unserer Hörerinnen und Hörer war das heute ein Feiertag, für die anderen war es ein ganz normaler Arbeitstag. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Ausklang dieses Donnerstags, egal ob Feiertag oder nicht. Am Mikrofon verabschiedet sich Andreas Sperling.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.